mich kennt, der weiß, dass ich Ordnung liebe und Struktur. Und wer in mein Büro kommt, der wird sehen, in einer Ecke steht ein großer Schrank mit zwei großen Schubladen, die sind voll mit Hängeregistern. Super beschriftet. In die allermeisten habe ich schon seit Jahren nicht mehr reingeguckt, aber sie sind sortiert. Was nicht in den Hängeregistern ist, ist in Ablagen, die feinsäuberlich beschriftet sind. Es gibt auch einen Stapel, der noch sortiert werden muss. Und was ich nicht in Papierform habe, das sortiere ich mit Evernote, einer Software, mit der ich nach Schlagworten, nach Bildern, nach Themen suchen kann. Und diese Ordnung, die vermittelt mir die Sicherheit, dass ich bei eventuell aufkommenden Fragen sofort weiß, wo ich nachgucken soll. Ich greife an die richtige Stelle und finde die Antwort auf die Frage, die mich beschäftigt. Vielleicht kennst du das, vielleicht arbeitest du ganz ähnlich. Ich weiß von manchen, dass sie ganz ähnlich arbeiten. In dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, da war es unheimlich wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, was die Leute sagen. Was sollen denn die Leute sagen? Es war ganz wichtig, alles zu vermeiden, worüber die Leute schlecht reden würden und was einen in schlechtem Licht dastehen lässt. Und es war unglaublich wichtig, das zu tun, was die Leute dazu veranlasst, etwas Gutes über uns zu sagen. Ich weiß nicht, wie viel Energie da reingeflogen ist und ich weiß auch manchmal gar nicht, warum das so wichtig war. Vieles davon ist mir offen geblieben und wer die Leute eigentlich sind, weiß ich auch teilweise noch nicht. Ich habe geschmunzelt, als ich diesen Bibeltext gelesen habe und genau das die Frage war, die Jesus scheinbar gar nicht so unwichtig fand und deswegen mit seinen engsten Freunden besprochen hat. Was sagen eigentlich die Leute? Für wen halten mich eigentlich die Leute? Interessante Frage und deswegen habe ich diese Frage vor 2 Wochen ungefähr an viele von euch auch per Mail geschickt. Für wen hältst du Jesus? Und ich habe einige Rückmeldungen bekommen. Es gibt Antworten, die immer wieder aufgetaucht sind und ich habe versucht, das mal ein bisschen zu strukturieren und habe einige Umfragen, ganz aktuelle Umfragen aus diesem Jahr auch noch versucht zu berücksichtigen und möchte euch einfach Folgendes davon mitgeben. 71,6% der Ostdeutschen unter 28 Jahren sagen von sich selbst, dass sie noch niemals an die Existenz Gottes geglaubt haben. Bei denen zwischen 38 und 47 sind es sogar noch mehr, da sind es 72,6%. Für wen halten Sie Jesus? Für wen hältst du Jesus, wenn du dich dazu zählst? 46,1% bezeichnen sich selbst als Atheisten. Sie halten Jesus für jemanden, der gar nicht existiert und den man trotzdem aktiv ablehnen muss. Nur 7,8% haben keine Zweifel an der Existenz Gottes und nur 2,5% würden sich als gläubig oder strenggläubig bezeichnen. Für wen halten diese Menschen Jesus? Für wen hältst du Jesus, wenn du dich dazu zählst? Und typische Antworten hier sind, ich halte Jesus für ein Vorbild, ich halte Jesus für einen moralischen Lehrer, Jesus ist mir eine Hilfe, Jesus ist ein Erleuchter und hat Menschen den Weg zum Prinzip der Vergebung gezeigt. Jesus ist ein Religionsstifter. Das waren Antworten, die immer wieder aufgetaucht sind. Und so ist es so, dass Jesus bei unterschiedlichen Menschen aufgrund unterschiedlicher Denkmodelle und unterschiedlicher Grundannahmen in unterschiedliche Schubladen und in unterschiedliche Hängeregister oder in unterschiedliche Dateien einsortiert werden und abgelegt werden. Und das scheint vor 2000 Jahren auch nicht anders gewesen zu sein. Und deswegen ist es nicht nur geschichtlich irgendwie interessant, da mal hinzugucken, sondern es ist wichtig für unser eigenes Leben zu sehen, wie hat Jesus eigentlich auf diese unterschiedlichen Antworten reagiert und was hat er dazu gesagt? Wichtig ist es deshalb, weil das ganz eng mit seinem Auftrag zusammenhängt, weswegen er gekommen ist, nämlich gekommen zu sein, um ein für alle Mal, Katharina hat es eben schon erwähnt, Menschen die Versöhnung mit Gott zu ermöglichen. Und deswegen will Jesus hier überprüfen, welches Konzept habt ihr als Menschen überhaupt im Kopf? Und stimmt das mit dem, was er sein will? Stimmt das mit dem, was er tun will? Stimmt das mit dem, wie er ist und was er ist, überein? Ich habe überlegt, das ist so ähnlich wie, ich habe irgendwann mal den Spruch gehört, viele Wege führen nach Rom. Ich kann deswegen trotzdem nicht einfach hier vorne auf den Berliner Ring auffahren in irgendeine Richtung und denken, irgendwann komme ich schon in Rom an. Das wird nicht funktionieren. Vielleicht kann ich das auch machen, aber wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. Es ist hilfreich, sich vorher mal wenigstens eine Karte rauszuholen und zu gucken, die Richtungen, die ich fahre, ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in Rom ankomme. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch mit Jesus. Nicht alles, wo Jesus draufsteht, da ist auch wirklich Jesus drin und führt zu Jesus. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, woher können wir eigentlich verlässliche Informationen bekommen? Woher können wir eigentlich verlässliche Infos über Jesus bekommen? Und ich habe während meines Studiums gelernt, dass Primärquellen, also Quellen, die möglichst dicht und möglichst original sind, die beste Auskunft geben, um wissenschaftlich zu arbeiten und das zu überprüfen. Also Schriften oder Ton- und Bildaufnahmen, die gibt es jetzt nicht aus der Zeit von vor 2000 Jahren, also mir sind zumindest keine bekannt. Vielleicht sogar Augenzeugen. Und dann ist die nächste Frage, wie zuverlässig sind eigentlich diese Zeugen? Wie glaubwürdig sind die Berichte, die abgeliefert werden? Und deswegen dachte ich, die Bibel ist so ähnlich wie so eine Straßenkarte zu Gott. Und dieser Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, den ihr vor euch habt, der ist geschrieben von Lukas, einem Arzt, einem Augenzeugen aus der Zeit Jesu, also von ungefähr vor 2000 Jahren. Und dieser Lukas, wir können das an zwei Stellen nachlesen, hat als Mediziner akribisch versucht, die Geschichte Jesu aufzuschreiben. Er hat nachgeforscht, er hat Leute gefragt, er hat es selbst erlebt und hat zusammengetragen. Und wer Mediziner kennt, der weiß, dass die schon intellektuell, aber auch sehr skeptisch sind und eine gesunde Skepsis haben. Und deswegen finde ich das sehr interessant, hier den Bericht eines Mediziners zu lesen, wie er über Jesus denkt. Und er hat sich die Mühe gemacht, das über das Leben Jesu aufzuschreiben. Und dieser Text ist ein Abschnitt aus zwei Büchern, die er geschrieben hat, die wir beide im Neuen Testament finden. Das ist der hintere Teil der Bibel, der neuere Teil der Bibel. Und dort hat er aufgeschrieben über das Leben Jesu. Und er hat das alles chronologisch sortiert. Und er beginnt hier diesen kleinen Abschnitt mit einer nicht ganz unwichtigen Nebenbemerkung. Und dort heißt es, eines Tages war Jesus alleine und betete. Immer, wenn im Neuen Testament beschrieben wird, dass Jesus sich alleine zum Gebet zurückgezogen hat, ist danach etwas ganz Wesentliches passiert. Immer vor wichtigen Entscheidungen, immer vor großen Momenten hat sich Jesus zurückgezogen, um zu beten, diese wichtigen Fragen mit Gott zu besprechen, die Ruhe zu suchen, um mit Gott zu reden. Und genau das passiert hier. Und das gibt uns einen Hinweis darauf, dass das, was jetzt kommt, eine extreme Wichtigkeit hat. Und dann bespricht er mit seinen engsten Freunden, die lange mit ihm zusammen waren, diese Frage, für wen halten mich die Leute? Und ich dachte, Jesus produziert hier diese Situation. Er hätte das ja nicht fragen müssen. Er fordert selbst heraus die Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Person. Also ein ganz wichtiger, ein ganz zentraler Moment. Und die Antworten, die Jünger geben, die machen ganz schnell klar, Menschen haben ein Bild von Jesus im Kopf. Menschen haben ein Bild von Jesus im Kopf. Das ist heute nicht anders, als es damals auch war. Irgendwie. Und teilweise haben sie sehr konkrete Vorstellungen von Jesus im Kopf. Hier werden Namen genannt. Wir denken, dass sie sagen, du bist Johannes der Täufer. Oder du bist Elia. Oder einer der anderen alten Propheten. Wer war das? Wer waren diese Männer? Wieso werden ausgerechnet sie hier an dieser Stelle genannt? Die waren alle schon tot. Teilweise hunderte von Jahren waren die schon tot. Propheten, alles waren Propheten, waren Männer, die von Gott die Aufgabe bekommen hatten, zu ganz bestimmten Zeiten, an ganz bestimmten Orten, für bestimmte Menschen Gottes Willen zu verkündigen und auf die Wiederkunft des Messias, des Sohnes Gottes, des Erlösers hinzuweisen. Es waren also normale Menschen, die eine besondere Aufgabe hatten zu einer besonderen Zeit. Und durch diese besondere Aufgabe wurden sie für die Menschen zu besonderen Leuten, so wie heute. Leute mit besonderen Aufgaben und Fähigkeiten werden für uns zu besonderen Menschen. Und hier wird deutlich, es ist scheinbar, und das überlegt euch mal, es ist scheinbar für Menschen leichter, daran zu glauben, dass ein bereits verstorbener Prophet teilweise hunderte von Jahren wieder auftaucht und auferstanden ist, als an Jesus Christus, den menschgewordenen Sohn Gottes, zu glauben. Aber Auferstehung war etwas, was Menschen irgendwie im Kopf hatten. Und wer Jesus damals erlebt hat, der hat gemerkt, irgendetwas ist anders an ihm. Er ist besonders. Und der Inbegriff von Besonderheit war, dann muss er ein Prophet sein. Und ich glaube, dass es heute ganz ähnlich ist. Eigene Ideen, die wir im Kopf haben, eigene Wünsche, die wir im Herzen haben und Vorstellungen davon, wie wir Jesus gerne hätten, führen dazu, dass wir ihn irgendwo einsortieren und zu dem machen, was wir gerne für eine Vorstellung von Jesus haben, wie wir ihn gerne hätten. Ja, Jesus hatte eine besondere Rolle in der Weltgeschichte. Wie Elia und die anderen Propheten und Johannes der Täufer, besondere Menschen für besondere Aufgaben zu besonderen Zeiten. Ja, so ein besonderer Mensch war Jesus auch irgendwie. Wir würdigen das ja sogar, ohne uns groß Gedanken drüber zu machen, indem sich die Zählweise der Weltgeschichte an Jesus scheidet, vor Christus und nach Christus. Also er war ein ganz besonderer Mensch in der Weltgeschichte. Aber Sohn Gottes? Das lässt sich irgendwie so ganz schwer nur greifen und nur ganz schwer irgendwie einsortieren. Und deswegen hält sich Jesus auch nicht lange bei den Leuten auf, sondern er guckt in die Runde dieses Kreises und sagt, und ihr? Für wen haltet ihr mich? Für wen hältst du Jesus? Was ist mit euch? Was ist mit dir? Jesus als religiösem Lehrer irgendwo einen Ehrenplatz in der Hall of Fame der religiösen Leiter in irgendeiner Ecke zuzugestehen, ja, okay. Das verlangt schon unser Anstand und unsere Toleranz. Jesus als Moralapostel mit tollen, tiefen Aussagen, die uns im Miteinander helfen, hey, so wie du willst, dass man mit dir umgeht, so geh bitte auch mit anderen um, ja, das ist hilfreich für uns. Was ist mit euch, fragt Jesus in die Runde. Unabhängig davon, was die Leute sagen, für wen hältst du Jesus? Petrus, einer der Mitglieder dieses kleinen Kreises, der antwortet und sagt, du bist Christus, der von Gott gesandte Retter. Und dieser Satz, diese Aussage ist der Höhepunkt in diesem ganzen Abschnitt. Dieses Glaubensbekenntnis von Petrus ist so wichtig, dass alle vier Evangelien, so nennt man die ersten vier Bücher im Neuen Testament, die alle das Leben von Jesus beschreiben, alle vier Evangelien berichten genau von diesem Glaubensbekenntnis von Petrus. Alle erwähnen das. Von daher historisch sehr, sehr zuverlässig. Und Matthäus, das erste Buch im Neuen Testament, er beschreibt sogar, wie Jesus Petrus für seine richtige Antwort lobt. Ja, Petrus, du hast recht. Richtig gesagt, aber eins noch, redet bitte nicht drüber. Hä? Wer soll das verstehen? Was soll das? Jesus ist gekommen, damit sich diese Botschaft verbreitet und dann eine andere Bibelübersetzung sagt, Jesus schärfte ihnen ein, nicht darüber zu reden. Was macht das für einen Sinn? Um das zu verstehen, müssen wir uns angucken, was hat Petrus eigentlich hier gesagt? Die Juden in Israel erwarteten seit Jahrhunderten den versprochenen Messias, den Gesalbten Gottes, einen Königssohn, einen Herrscher und damit einen Regierungswechsel. Und die Beschreibung davon ist, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, als ich noch jung war, haben wir das immer mal gespielt, das sind Begriffe, quasi könnte man damit Teekesselchen spielen. Auf der einen Seite benutzt Gott diese Begriffe, um seinen Rettungsplan zu beschreiben, das, wie er die Welt retten wollte. Und auf der anderen Seite beschreibt das eine ganz menschliche Erwartung. Die Juden haben erwartet, dass Gott sie, die Israeliten, als sein geliebtes Volk von der Macht der Römer befreien würde, weil sie unter dieser Macht ziemlich gelitten haben. Also eine ganz menschliche Vorstellung von dem Ende einer Gewaltherrschaft, wo ein noch mächtigerer König kommt, von Gott geschickt, an diesen Gott haben sie geglaubt und sie sehnten sich nach Frieden. Das ist das, was dieser Retter bringen sollte. Deswegen wird er an einer anderen Stelle Friedefürst genannt. Und jetzt ist dieser Jesus da, der von sich sagt, genau das bin ich. Einer gibt die richtige Antwort und Jesus sagt, ja, richtig, aber seid still. Das macht keinen Sinn. Und Jesus erkennt das, was hier vor sich geht. Und er sagt, richtig geantwortet, aber eure Datei, die ihr mit Retter, mit Messias beschriftet habt, die ist richtig beschriftet, aber es finden sich die falschen Unterlagen, es finden sich die falschen Zettel, die falschen Vorstellungen in diesem Ordner. Und deshalb redet nicht davon, weil das den Kern nicht trifft. Das ist nicht das, wozu ich gekommen bin. Bitte verbreitet es nicht so. Jesus will hier ein halbrichtiges Konzept hinter einer ganz richtigen Formulierung korrigieren. Und ich glaube, dass das auch für uns heute extrem wichtig und extrem hilfreich sein kann, wenn wir über Jesus nachdenken. Häufig ist der Begriff Gott oder der Begriff Jesus einfach ein Platzhalter für unsere eigenen Wünsche, für unsere eigenen Sehnsüchte, für unsere eigenen Ideen und Hoffnungen. Und Jesus sagt, ja, nein, das geht knapp am Kern vorbei dessen, was ich wirklich bin. Und Jesus bestätigt hier die Aussage von Petrus, füllt sie aber gleichzeitig in seinen nächsten Sätzen, die er dann sagt, mit neuem Inhalt und sagt, hey, ich möchte es euch erklären. Völlig anders, als ihr es erwartet. Und vielleicht hat Gott das genau bei uns heute auch vor. Petrus, es war nicht falsch, was du gesagt hast, aber hör gut zu, ich möchte dazu gerne was sagen. Jesus will, glaube ich, heute hier mit uns in Potsdam falsche Vorstellungen bei uns korrigieren. Und nicht das Korrigieren steht im Vordergrund, ja, das ist falsch und ich weiß es aber besser und so musst du es, sondern Jesus sagt, ja, aber da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Bei dem, was du im Kopf hast, da geht definitiv noch mehr. Welches Bild hast du von Jesus? Wo hast du ihn vielleicht einsortiert und irgendwo abgelegt und vielleicht handlich oder handzahm gemacht? Wo hast du Ecken, die er hatte, abgeschliffen, damit man sich nicht an ihm stoßen kann? Leute, Jesus wird hier sehr, sehr, sehr persönlich. Und ich glaube, diese Frage geht uns alle an, ob du dich als Christ bezeichnen würdest oder nicht. Welches Konzept von Jesus hast du? Und ist das vielleicht ein Konzept, was wie so ein Mofa irgendwie gedrosselt ist? Da geht eigentlich noch mehr. Und vielleicht können wir es frisieren. Und dann sagt Jesus ab Vers 22, wenn ihr mitlesen wollt, redet er davon, von sich und seinem Auftrag und verwendet dafür ein neues Wort, eine neue Selbstbeschreibung. Er sagt, er nennt sich selbst Menschensohn. Und damit will er diesen Unterschied deutlich machen. Ich bin nicht nur ein Prophet. Wäre ich nur ein Prophet, ginge es bei dem, was ich euch bringe, nur um Moral, nur um Ethik, nur um richtiges Verhalten, nur um Handlungsanweisungen. Das und das und das müsst ihr tun, um das und das und das zu erhalten. Das ist übrigens bei vielen anderen Religionen genau der Fall. Jesus wird als Prophet gesehen und ist da, um uns Handlungsanweisungen zu geben. Aber Jesus beschreibt sich selbst als Messias, als Retter, der Menschensohn und zeigt hier seine Einzigartigkeit in der Geschichte. Niemals vorher und niemals nachher hat eine Person gelebt, die genau das getan hat, was er getan hat und das möglich gemacht hat, was er möglich gemacht hat. Warum nicht? Weil es nur einmal nötig war. Und diese Einzigartigkeit, diese Besonderheit von Jesus, die beinhaltet mindestens vier Dinge, die hier aufgezählt werden. Jesus sagt, ich werde leiden müssen, passt nicht zu dem, was ihr im Konzept habt. Da kommt ein König und zerstört die Herrschaft. Ich werde leiden müssen. Ich werde von den wichtigsten Leuten, von denen, die die größten Erwartungen an mich haben, von denen werde ich abgelehnt werden. Sie werden mich verurteilen und sie werden mich töten. Das passt nicht zu dem, was ihr im Kopf habt. Und Jesus weiß, dass diese ganze Geschichte aussehen wird wie ein total großer Fake, wie ein Misserfolg. Und dann kommt das große Aber 3 Tage später, und das ist das 5., werde ich wieder auferweckt werden. Das alles muss passieren, steht in diesem Text. Das alles musste passieren. Das war kein Unfall, das war kein Zufall, das war kein Versehen. Das alles war notwendiger Teil des Rettungsplanes Gottes durch Jesus Christus. Und dann sagt Jesus, und solange ihr das nicht verstanden habt, redet bitte nicht von mir als Retter, der wie der tapfere Ritter in die Geschichte eingezogen ist. Nein, das alles muss so passieren. Und Petrus, du hast die richtigen Vokabeln benutzt, aber noch nicht den richtigen Sinn dahinter verstanden. Und solange das so ist, seid bitte lieber still und unterhaltet euch noch ein bisschen mit mir, lernt mich noch ein bisschen besser kennen, bevor ihr dieses falsche Konzept erzählt und damit mehr Missverständnisse und mehr Durcheinander produziert, als eigentlich nötig ist. Und bevor ihr damit falsche Hoffnungen weckt. Mir ist hier zum ersten Mal aufgefallen, dass Jesus eigentlich sein ganzes Leben lang damit zu tun hatte, ständig missverstanden zu werden. Und ich finde das so ätzend, missverstanden zu werden. Jesus wurde von Anfang bis Ende täglich missverstanden. Er weiß, wie wir uns fühlen, wenn uns das so geht. Für wen hältst du Jesus? Es gibt keinen Jesus, der uns liebt, ohne den Jesus, der auch leiden musste. Es gibt keinen Jesus als Sieger und Retter, den wir angucken können, ohne den Jesus, der für uns sterben musste, um uns mit Gott zu versöhnen. Es gibt keine Auferstehung ohne Tod vorher. Es gibt keinen Jesus, der unsere Tränen trocknet, ohne den Jesus, der vorher geweint hat, als er über die Menschen nachdachte. Und es gibt auch keinen Jesus, der uns in Arm schließt und bei dem wir so bleiben können, wie wir sind, ohne den Jesus, der vorher die Arme am Kreuz für uns weit auseinander machen musste, um für uns zu sterben. Und das möchte Jesus hier sagen. Wenn du noch kein Christ bist, wenn du dich als jemand bezeichnen würdest, der sagt, kann ich nichts mit anfangen, dann klingt das jetzt wahrscheinlich ziemlich verrückt. Wenn du Christ bist, klingt das auch ziemlich verrückt. Aber das ist die Geschichte von Jesus. Er ist der von Gott versprochene Messias, der Retter, der Erlöser, der Befreier, aber eben nicht mit Gewalt und großem Tamtam und Triumph, sondern indem er sich klein gemacht hat, als Gott Mensch wurde und das für uns getragen hat, was jeden Tag für uns zu schwer ist, um selbst zu tragen. Er hat die Verantwortung für Schuld übernommen, obwohl er völlig unschuldig war. Und Jesus zeigt hier und in den nächsten Monaten seines Lebens, dass die Erfüllung der eigenen Wünsche nicht das Höchste ist, was man erreichen kann. Jesus bittet noch ganz kurz vor seinem Tod, ganz kurz bevor er diesen Gang geht, wo er weiß, der endet am Kreuz, bittet er, Vater, es ist mein Wunsch und wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich glaube, ich kann das nicht. Aber es war nicht möglich, Jesus diesen Wunsch zu erfüllen. Es musste so kommen, so steht es in dem Text. Diesen Wunsch konnte Gott seinem Sohn nicht erfüllen, weil das der einzige Weg war, uns Gottes Liebe zu zeigen. Und deswegen steckt in diesem Muss, das musste so kommen, für uns die absolute Hoffnung. Für uns heute steckt in diesem Muss die absolute Hoffnung für dein und für mein Leben. Im Leiden von Jesus liegt die Hoffnung, dass unsere Leiden nur zeitlich begrenzt sind. In der Auferstehung von Jesus liegt die Hoffnung, dass unser Tod nicht das Letzte ist. Wenn wir hier die Augen zumachen und der Deckel über uns zugeht, muss nicht zu Ende sein. In seinem Sterben liegt die Hoffnung für unser Sterben. Und in seiner Auferstehung liegt eine Erwartung auf eine neue Welt, die die Bibel in Worten beschreibt, die mir häufig schon die Augen haben feucht werden lassen. Wenn ich das lese, keine Tränen mehr, keine Diskussionen mehr, keine Krankheiten mehr, keine Rollatoren mehr, weil es nicht nötig ist und jeder da rumspringen kann. Keine Krücken, kein Streit. Das ist das, was uns erwartet. Und dafür musste das geschehen. Und bevor wir das nicht richtig verstanden haben und glauben, wobei mir sehr bewusst ist, dass wir es nie in der ganzen Tiefe wirklich verstehen werden, sondern erst dann, wenn wir sehen, was wir geglaubt haben, bevor wir das nicht richtig verstanden haben und glauben, sollten wir lieber nicht von Jesus reden. Aber jetzt, wo wir schon mal drüber reden, können wir auch die Einladung sehen, die hier in diesem Text drin steckt. Es musste geschehen, es ist geschehen und irgendwie sagt Jesus auch trotz all diesen Schwierigkeiten, hey, gern geschehen. Gern geschehen für dich. Ein zweiter kurzer Teil. Eine Predigt ohne Anwendung ist keine richtige Predigt. Gottesdienstbesucher sehnen sich häufig nach Handlungsanweisungen für den kommenden Montag. Wenn die Infos über Gott keinen Bezug zum Alltag bekommen und zu unserer Arbeitswelt und unserem normalen Leben, dann ist das nur eine weitere Theorie und geht in Vergessenheit. Also was können wir damit anfangen, morgen am Montag hier in Potsdam? Und es gibt wenig Texte, in denen die Handlungsanweisungen und die Konsequenzen so deutlich aufgezählt sind wie in diesem Text und ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich hören wollen. Danach, also nach dieser Klarstellung im kleinen Kreis über das, was Jesus ist, wandte sich Jesus an alle. Und Gott wäre nicht Gott, hätte er mit diesem Alle nicht uns heute hier in Potsdam auch schon im Blick gehabt. Und dann sagt er, wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss, und hier ist wieder das Muss, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Denn was gewinnt ein Mensch, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er aber dabei sich selbst verliert oder Schaden nimmt? Als ich das gelesen habe, dachte ich, super, Jesus, du hast eine tolle Begabung. Sollte jemand nach dieser verwirrenden Erklärung über das, was du bist und wie du bist, ein bisschen Bock gehabt haben, dir zu folgen, dann hast du es hiermit wieder total zerstört. Das kann doch nicht sein. Was soll das denn jetzt? Habe ich zumindest gelernt, von irgendwas begeistert bin und will jemanden auch begeistern, genau das zu tun, dann male ich das in den schönsten Bildern an den Himmel und hoffe, dass Leute dann hinterhergehen. Und ich sage nicht sowas hier. Aber genau das gehört zu Jesus, wenn er sagt, ich bin die Wahrheit und die Wahrheit muss gesagt werden. Und hier taucht, wie gesagt, wieder dieses Muss auf. Jesus zu folgen. Und ich habe bei der Vorbereitung mehrmals versucht, das irgendwie abzuschwächen und irgendwie ein bisschen freundlicher zu formulieren. Es hat nicht funktioniert. Jesus zu folgen ist wahrscheinlich der schwierigste und herausforderndste Weg, dem wir uns in unserem Leben stellen können. Aber es ist der einzige Weg, der wirklich zum Leben führt. Das sagt Jesus hier. Mir zu folgen ist wahrscheinlich die größte Herausforderung und das Schwierigste, für das du dich in deinem Leben entscheiden kannst. Aber es ist das Einzige, was wirklich zum Leben führt. Jesus sagt, das bin ich. Das musste ich tun. Und wenn du mir vertraust und mir folgst, dann wird auch das Teil deines Lebens werden. Leiden, abgelehnt werden, sterben, ja, wissen wir, und auferstehen, nicht tot bleiben müssen. Jesus nachfolgen heißt einfach hinter ihm hergehen, aber häufig auch den Weg mit allen Stationen gehen müssen, den er gegangen ist. Jesus vertrauen bedeutet ihm auf seinem Weg vertrauen und nicht auf meinem Weg. Als ich vor einigen Jahren angefangen habe zu laufen, also zu joggen, da habe ich mich ausführlich beraten lassen. Meine Füße wurden ausgemessen, mein Gewicht wurde überprüft und für zu schwer empfunden. Dann bekam ich die Empfehlung, du hast einiges mit dir rumzuschleppen. Bitte die Schuhe, die du kaufst, nimm dafür ein bisschen mehr Geld in die Hand. Kauf ein paar gute, teure Laufschuhe. Es wird sich auf Dauer auszahlen. Und ich war dankbar für diesen Hinweis und es funktioniert. Es tut jedes Mal weh, neue Schuhe kaufen zu müssen, wenn die anderen abgelaufen sind. Aber noch viel mehr weh tun meine Knie, wenn ich mit alten Latschen unterwegs bin. Ist doch toll, wenn es Menschen gibt, die uns gut beraten können, weil sie in diesem Bereich wirklich Ahnung haben. Und nichts anderes macht Jesus hier für unser Leben. Er wirft die Frage in den Raum, was wollt ihr eigentlich langfristig? Wollt ihr euer Leben retten? Und gewinnen oder wollt ihr es verlieren und leiden? Eine ziemlich ernste Frage und ich wette, die meisten würden darauf antworten, wahrscheinlich 100%, natürlich will ich es gerne gewinnen. Und dieser Wunsch, unser Leben zu gewinnen, führt häufig dazu, dass wir genau das Falsche tun. Dass wir häufig zu den billigen Schuhen greifen und dass wir häufig merken, so läuft das nicht. Und Jesus sagt dann, wenn du wirklich dein Leben langfristig gewinnen willst, dann musst du mir mehr vertrauen als allen Dingen, die dich sonst in deinem Leben so bestimmen. Und dazu lade ich dich ein, weil ich weiß, was gut für dein Leben ist. Aus Liebe zu dir und mit der Weitsicht, die ich als Gott über dein Leben habe, werde ich dir nicht alle deine Wünsche erfüllen, die du im Kopf hast. Und es wird gut sein für dich. Jesus zu vertrauen bedeutet mehr als von ihm die Eintrittskarte in den Himmel zu bekommen. Jesus zu vertrauen ist mehr als irgendwie ein Wochenendhobby. Jesus zu vertrauen ist eine tägliche Entscheidung mit allen Konsequenzen. Und das kann ziemlich unangenehm sein, weil es teilweise nicht der allgemeinen Norm entspricht. Die allgemeine Norm sagt, mein Geld, mein Auto, mein Haus, meine Zeit, meine Familie, meine Karriere, mein Gewinn, mein. Und Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, muss sich dieser Bezugspunkt ändern. Dann muss das an etwas anderem ausgerichtet werden. Du bist mir so viel wert, dass ich bereit war, für dich zu sterben. Ich lade dich ein, mir zu vertrauen, anstatt dir und dem, was du kannst und deinen Fähigkeiten und deinen bla bla bla. Nicht Jesus vertrauen, weil es irgendwelche Vorteile für uns bringt, sondern Jesus vertrauen, weil er Jesus ist. Nicht Jesus vertrauen, weil ich dadurch was kriege, sondern Jesus vertrauen, einfach nur, weil er Jesus ist und weil ich dadurch Jesus kriege. Und auch nicht Jesus nicht vertrauen, weil das vielleicht Nachteile hat und ich irgendwas loslassen muss, sondern Jesus vertrauen, einfach weil er Jesus ist. Jesus kennt diesen Wunsch, unser Leben gewinnen zu wollen, und er sagt, nur dem wird es wirklich gelingen, der bereit ist, loszulassen und die Kontrolle über sein eigenes Leben an Gott, den Schöpfer und Retter, abzugeben, egal was es kostet. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, ein Imperium aufgebaut hat, reich und satt und gesund ist und berühmt und trotzdem stirbt und nichts mitnehmen kann, weil er sich selbst mehr vertraut hat als Gott? Aber ein Mensch, der vielleicht nichts mehr besitzt, als nichts gilt, aber Jesus hat, der hat das Leben. Ich musste ein paar Mal schlucken und habe mir überlegt, boah, ich würde mich nicht wundern, wenn manche jetzt sagen, es war schön, einmal diesen Gottesdienst gehört zu haben, einmal über Jesus was gehört zu haben, aber das ist nichts für mich. Ich glaube, mit Jesus zu leben ist so ein bisschen wie heiraten. Man muss sich mit Problemen auseinandersetzen, die man alleine nicht hätte. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, es zahlt sich aus, zu investieren. Es ist eine Bereicherung. Ich habe ja nicht geheiratet, weil ich damit den Besitz von meiner Frau und das Auto hatte ich damals nicht und das Haus meiner Schwiegereltern und so weiter. Deswegen habe ich ja nicht geheiratet, nach dem Motto, für einen armen Vater kann man nichts, aber für einen armen Schwiegervater. Sondern ich habe meine Frau geheiratet wegen meiner Frau. Jesus sagt hier ganz realistisch, Nachfolge kostet etwas. Christsein kann richtig was kosten. Jesus verlangt hier wirklich, die Prioritäten neu zu überdenken und zu sortieren. Und es kann passieren, dass sich Freunde oder Familie von uns abwenden. Es gibt Länder, in denen Christen verfolgt werden, weil sie das glauben. Und es kann sein, dass uns manchmal die nötigsten Dinge im Alltag fehlen und Gott unser Vertrauen richtig herausfordert. Aber hast du schon mal überlegt, wie hoch wären die Kosten wohl, wenn du nicht vertrauen würdest und an Gott und an Jesus doch am Ende was dran wäre? Vergleich mal die Kosten. Wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, dann sage ich dir, das ist es, wonach dein Herz sich sehnt. Das ist es, wo dein Herz wirklich Ruhe findet. Jesus verspricht uns durch unsere Beziehung zu ihm menschlich nicht den großen Hauptgewinn, sondern er lädt uns ein, täglich über die Kreuzigung, das, was es für ihn bedeutet hat, nachzudenken, unser eigenes Kreuz auf sich nehmen. Und das kann bedeuten, Kontrolle loslassen, und das fällt mir schwer. Das kann bedeuten, von meinen eigenen Wünschen und Ideen Abschied zu nehmen, und das fällt mir schwer. Es kann mir bedeuten, meinem eigenen Egoismus zu sagen, und das fällt mir schwer. Ich lasse mir nicht gerne reinreden. Aber Jesus weiß, dass es sich langfristig auf alle Fälle lohnen wird, egal was es kostet. Jesus zu gewinnen wiegt alles auf. Jesus zu gewinnen wiegt alles wieder auf. Und das sage ich aus vollem Herzen, auch wenn es sich manchmal anders anfühlt. Und aus voller Überzeugung, auch wenn es manchmal schwer ist. Es ist kein Wunder, wenn Jesus das sagt, dass Menschen sich auch schnell nach Alternativen umgucken und nicht mehr kommen. Und dann sagt Jesus, Moment, bevor du das so entscheidest, und damit bin ich beim letzten Vers, er erwähnt hier etwas, wo er sagt, der Ausblick ist die Herrlichkeit, dieses Wort gebraucht er hier, die Schönheit, wenn Gott wiederkommt und denen begegnet, die ihm vertraut haben. Und das wird alles wieder aufwiegen. Und wenn du Christ bist und dich als Christ bezeichnest, dann frage ich dich, sind die Momente, wo wir Jesus nicht bekennen vor anderen, wirklich Sensibilität oder ist es manchmal Feigheit? Fordert Jesus uns hier heraus? Fordert Jesus dich hier heraus? Jesus als Person und seine Worte gehören zusammen. Das können wir nicht auseinanderreißen. Gibt es irgendwas in deinem Leben, in meinem Leben, frage ich mich immer wieder und muss ich mich fragen nach diesem Text, auf das ich mich so sehr konzentriere, es zu bekommen, dass wir völlig übersehen, dass wir, indem wir Jesus haben, eigentlich alles haben, was wir brauchen. Und das eigentlich können wir streichen. Ich wünsche mir, dass mittendrin als Kirche eine Brutstätte wird für Menschen, die von Jesus begeistert sind, die durch das Evangelium, durch diese gute Nachricht verändert wurden und die sich für andere Menschen motivieren lassen, um gemeinsam immer mehr den Wert von Jesus Christus für unser eigenes Leben zu erkennen. Gemeinsam auf Jesus sehen, gemeinsam unterwegs sind, gemeinsam hinfallen und wieder aufstehen, gemeinsam fragen, was heißt das jetzt für mich? Dietrich Bonhoeffer, ein deutscher Theologe, der wenige Tage vor dem Ende der Nazi-Herrschaft im KZ umgebracht wurde, er war Pfarrer, es ist also noch nicht so lange her, dass auch in Deutschland Christen verfolgt wurden. Er hat an seinem Glauben festgehalten, auch im KZ. Und seine Konsequenz, die motiviert mich. Er war bereit, sogar für seinen Glauben zu sterben, weil er bei allem Leiden den Wert erkannt hat, den Jesus seinem Leben gegeben hat, obwohl die Umstände ziemlich beschissen waren. Und er hat auch die anderen Worte von Jesus gehört und die möchte ich euch vorlesen als Abschluss. Wenn Jesus sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen, diese Last. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Leicht. In Liebe, dein Jesus.